Grüße euch ganz herzlich im Namen unseres auferstandenen Herrn Jesus, der heute Morgen hier ist, durch den Heiligen Geist. Wo ist denn Jesus? Oh, wo ist denn Jesus selber? Hallo, Theologen unter uns? Oh, halb richtig. Genau. Gabi hat gerade ihren Bachelor gemacht in Theologie. Jesus sitzt neben dem Vater auf dem Thron. Ist es die Wahrheit nach dem Wort Gottes oder nicht? Also wer ist hier? Heiliger Geist. Und was macht der Heilige Geist? Heiliger Geist, er verherrlicht Jesus. Der Heilige Geist, er sagt, er kommt. Und er nimmt nicht von sich selbst, sondern er gibt uns das weiter, was der Vater für uns hat. Er kommt, um den Vater zu verherrlichen. Der Heilige Geist, er kommt, um Jesus groß zu machen. Also ist Jesus schon irgendwie hier, aber Jesus an sich sitzt auf dem Thron. Und mit wem wir hier auf der Erde zu tun haben, ist der Heilige Geist. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, aber ich sende euch meinen Geist. Ich weiß nicht, wie es euch ging diese Woche. Es fiel mir sehr leicht, diese Woche mehr Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Es war kein Opfer. Es war, wie die nun auf Neudeutsch sagt, angefixt vom letzten Gottesdienst. Ich war begeistert und tief berührt über die Gegenwart Gottes, nicht über die schöne Predigt, sondern über die Gegenwart Gottes. Und ich möchte gerne über die übernatürliche Gegenwart Gottes weiter predigen. Ja. Und ich bekenne, ich habe echt Schiss. Stellst du dir die Frage, was passiert, wenn nichts passiert? Ja. Ich bin echt innerlich am Zittern. Herr, wirst du da sein? Ich las mal das Zeugnis eines, ich glaube, es war ein afrikanischer Pastor. Gott sagte zu ihm, er soll zu dem Sarg gehen, der da gerade getragen wird, und dafür beten, dass er von Toten aufersteht. Und dann ging der hin und zur Trauergemeinde und sagte, hey, lass mal den Sarg runter. Und dann sagte er, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf von den Toten. Und was passierte? Nüscht. Es passierte gar nichts. Der Typ war so tot wie vorher. Und das Ganze wiederholte sich 50 Mal. 50 Mal. Und jedes Mal sagte Gott zu dem Pastor oder Missionar oder was er auch immer war, geh zu diesem Sarg und sag, steh auf von den Toten. Und er stellte sich immer wieder vor den Sarg und er rang mit Gott und er weinte vor Gott und sagte, Herr, nicht schon wieder, mach es nicht mit mir. Bitte, nicht schon wieder. Und 50 Mal passierte nichts. Und er war schon bekannt als der Depp, der die Särge runterlässt. Und beim 50. oder 51. Mal sagte er vor Gott und sagte, steh auf im Namen Jesu von den Toten. Und die Person stand von den Toten auf. Und danach standen eine ganze Menge Leute noch durch seinen Dienst von den Toten auf. Und vielleicht sagst du, ja, das stimmt nicht, das gibt's alles nicht, das ist Quatsch. Ja? Wer von euch war schon mal in Indien? Wer von euch war noch nicht in Indien? Wer glaubt, dass es Indien gibt? Ja. Siehst du? Und die Einzigen, die es bestätigen können, sind die, die in Indien waren. Ihr kennt den Rest, ihr müsst es irgendwie glauben einfach mal. Und genauso ist es auch mit Dingen, die Gott tut. Ja. Kannst du einfach mal glauben. Ja. Eins der Gebote ist, du sollst nicht lügen. Warum sollten Christen immer lügen über großartige Dinge, die Gott tut? Warum? Ich hatte letzte Woche mit uns gelesen, Apostelgeschichte 3, die Verse 19 und 20. Da steht, Apostelgeschichte 3, die Verse 19 und 20. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und der den Sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Also es ist schon nach der Auferstehung und so weiter. Wir hatten uns damit auseinandergesetzt, mit Buße tun. Wir hatten uns mal kurz darüber unterhalten, was es bedeutet, Sünden zu bekennen, ne? Die katholische Kirche ist dort auf dem einen Extrem angekommen und sagt, dir wird nur vergeben, wenn du deine Sünden bekennst. Und so die lutherische Bewegung ist auf der anderen Seite angekommen und sagt, es reicht, wenn du deine Sünden dem Herrn bekennst und er vergibt dir. Und alles hat irgendwie so ein Mischmasch recht. Und ich glaube, der ausgewogene Mittelweg ist der richtige. Es gibt Dinge, die kannst du einfach nur vor dem Herrn bekennen und es gibt echt Sünden in deinem Leben, die könntest du mal vor Menschen bekennen, ja, damit da Licht reinkommt und der Feind dir nicht immer wieder erzählt, was du da und da getan hast. Ja, es ist ein befreiender Akt, Menschen Sünden zu bekennen. Und ich sage dir, aus meinem Erlebnis heraus, wenn Menschen mir ihre Sünden bekennen, kommt über mich eine große Ehrfurcht Gottes als derjenige, der ich den Menschen höre. Ja, ich verurteile ihn nicht, sondern ich schlage mir an die Brust und sage, Jesus, sei mir gnädig, sei mir auch gnädig. Vergib mir, lass mich in deinen Wegen wandeln. Warum sollen wir umkehren? Apostelgeschichte verheißt uns, auf dass Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn. Und diese Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn, die brauchen wir. Ja. Ich möchte mit uns beten. Heiliger Geist, wir laden dich heute Morgen ein, dass du hier bist und unter uns wirkst, dass du an jedem Einzelnen wirkst, dort, wo er sitzt. Dass die übernatürliche Gegenwart des Vaters in unseren Herzen arbeitet, in unserem Geist und in unserem Körper. Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du real bist. Herr, dass eine intime Beziehung zu dir möglich ist. Dass Zeiten der Erquickung, diese Kairos-Momente, existieren und wir bitten dich darum, Herr, dass du uns zur Umkehr führst und dass du uns diese Erquickung schenkst. Amen. Hast du diese Woche über irgendwas Buße getan? Ja? Hat der Herr zu dir gesprochen? Ich kann dir nicht sagen, worüber du Buße tun sollst. Das muss schon der Heilige Geist machen, weil er derjenige ist, der uns in die Buße führt. Und nicht irgendein Prediger, der von vorne die Geißel schwingt. Ja? Es gibt Berichte über einen Erweckungsprediger, wenn der predigte, dann sprangen die Leute an die Säulen des Gebäudes, weil sie Angst hatten, dass sie sonst direkt in die Hölle fallen. Ja? Und ich verspreche dir eins, ich könnte genau die gleiche Predigt halten wie der, und keiner von euch würde hier an unsere Säulen springen, vermute ich. Keiner. Warum? Wer dich überführt von der Sünde, ist der Heilige Geist. Ja? Und nicht ich. Ich kann mir den Mund fusselig reden. Und es geht mir nicht darum, jemanden zu verdammen und auch mich selbst nicht zu verdammen, sondern es geht darum, in die Gegenwart Gottes reinzukommen. Und die große Frage ist, ist es denn gut, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Ist es denn gut, was Gott zu uns sagt? Hat denn der Gott, dem ich folge, gute Absichten mit meinem Leben? Ja? Ja, hat er? Ja, sollen wir mal ein polemisches Thema aufmachen? Ja, sollen wir mal? Okay, das ist keine Nachricht an irgendjemanden, okay? Ja, ich benutze nicht die Plattform, die da oben ist und ich hier unten, um jemandem etwas zu sagen, okay? Aber es ist ein gutes Beispiel. Wir möchten mal über Sex sprechen. Ja, Sex. Jetzt habe ich alle eure Aufmerksamkeit. Ja, weil die einen sagen, du darfst nicht über Sex sprechen als Pastor und die anderen sagen, endlich. Ja, also ich habe deine Aufmerksamkeit. So, wir sind eine Kirche, die glaubt, dass in der Bibel steht, dass man vor der Ehe keinen Sex haben sollte. Ja? Amen? Ist das gut? Ja? Ist das gut oder ist Gott ein Spielverderber? Ha? Ja, und es ist echt keine Nachricht. Ja, ich habe extra geguckt, wer hier sitzt, weil ich niemanden persönlich angehen möchte. Aber es ist ein tolles Beispiel. Also Gott sagt, du sollst keinen Sex haben vor der Ehe. Das ist seine Anweisung. Na, so, und dann denken wir heute in dem 21. Jahrhundert, das ist totaler Quatsch und es kann eigentlich gekippt werden und man müsste mal die Bibel aktualisieren und so weiter und so fort. So, und jetzt denke ich, was hat sich eigentlich Gott dabei gedacht? Und ich glaube, ich möchte dir drei Sachen dazu sagen. Erstens, keinen Sex vor der Ehe zu haben, das hat was zu tun mit Respekt. Ja, ich respektiere den Körper meiner Frau. Deshalb habe ich keinen Sex mit ihr. Ja, sie respektiert meinen Körper, okay? Und wenn du vor der Ehe das nicht respektierst, dann ist die geistliche Tendenz, dass du eine Respektlosigkeit in deine Ehe mit hineinnimmst. Okay? Und dann wundern sich die Ehepaare anschließend, warum sie so respektlos einander gegenüber sind. Jetzt sind sie ja verheiratet. Jetzt ist ja alles gut. Aber warum sind Ehepaare respektlos miteinander? Und ich glaube, dass ein geistlicher Auslöser ist, dass wir uns vorher nicht an die Gebote Gottes halten. Und ihr habt ja gerade gesagt, die sind gut. Vielleicht doch nicht so ganz, oder? Oder doch? Die zweite Sache, warum Gott gesagt hat, ihr sollt keinen Sex haben vor der Ehe, ist, dass ihr nicht heiratet und anschließend vergleichen könnt. Ja, vergleichen. Ah, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich war vorher mit so und so vielen Leuten im Bett und Nummer eins in der Kiste war XY, aber die habe ich nicht geheiratet. Es war Gottes Absicht nicht, sondern Gottes Absicht ist, dass du nicht vergleichen kannst, weil die größte Unzufriedenheit in deinem Leben entsteht durch Vergleich. In allen Bereichen, ja, in allen. Ah, ich will das haben, was der hat. Warum? Ich habe es gesehen, ja. Ich will so ein geiles Auto haben wie der. Warum? Ich habe es gesehen. Ja. Wir hatten ein Ehepaar bei uns in der Gemeinde in Brasilien. Die sind mittlerweile nicht mehr verheiratet. Wenn die richtig sauer waren aufeinander, dann haben die einander einen Kopf geschmissen, wer wirklich gut war im Bett. Ja. Weißt du was? XY, der war richtig gut. Piep, 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 piep. Ja, wir lachen darüber und ihre Ehe ist gescheitert. Ja. Das ist nicht Gottes Absicht, dass du vergleichst, wer von deinen Partnern oder Ex-Partnerinnen am besten war im Bett. Sondern du sollst von Herzen sagen können, am besten im Bett war meine Frau, weil die einzige ist, mit der ich da drin war. Du brauchst nicht zu vergleichen, das ist Gottes Absicht. Und drittens, möchte Gott deiner Ehe mindestens 9 Monate schenken, ohne dass ein Kind unterwegs ist. Das ist Gottes Absicht. Warum? Warum? Wie viele Monate braucht Gott, um ein Kind zu erschaffen? Wie viele Monate brauchte Gott, um Adam und Eva zu erschaffen? Ein Tag nur, genau. Also braucht Gott keine 9 Monate, um ein Kind zu schaffen. Aber er möchte dir als Mann und Frau mindestens 9 Monate geben, in denen du in deiner Ehe zusammenwachsen kannst und in die Position als Mann und Frau hineinkommst und zusammenwächst. Und dann, selbst wenn du es direkt hinkriegst, nach 9 Monaten kommt dein Kind zur Welt. Aber Gott möchte, dass du diese 9 Monate für dich und deinen Mann oder für deine Ehefrau hast, als Ehepaar, damit du wachsen kannst. Und wenn du vorher in die Kiste springst und dann als Kind unterwegs ist und du nur 3 Monate hast, um zusammenzuwachsen, dann fehlt dir nach göttlichem Verständnis was. Ja, ist so. Kannst mal Psychologen fragen. Ich habe gelernt von Psychologen, dass der herausforderndste Moment für dich und deine Ehe ist die Geburt des ersten Kindes. Weil die ganze Routine, dein ganzer Alltag, deine ganze Beziehungskonstellation, sie wird total verändert. Ja? Und genau deshalb hat Gott gesagt, ich möchte, dass ihr mindestens 9 Monate Zeit habt, damit ihr als Mann und Frau eine gute Beziehung aufbauen könnt. All das steckt hinter dem Gedanken, dass Gott sagt, kein Sex vor der Ehe. Okay? Und es ist nie zu spät, umzukehren. Und es ist nie zu spät, den Herrn um Vergebung zu bitten und diese Bresche über unserem Leben zu schließen. Und es ist nie zu spät, zu Gott zu kommen und Gott sagt, ja, endlich wieder jemand, der umkehrt und sich demütigt. Und er vergibt uns mit großer Freude und er möchte uns heilen und unsere Ehe wiederherstellen und seine Gnade über uns auskippen und uns segnen. Und all das beginnt mit der Einstellung, dass der Vater zu uns gesagt hat, Intimität ist etwas für die Ehe. Und da bewegen sich bei uns die großen Fragen. Ist es wirklich alles gut, was der Herr uns an die Hand gibt oder nicht? Ich glaube, die Anweisung Gottes für unser Leben sind gut. Der Wille Gottes für uns ist gut, wohlgefällig und vollkommen, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Ich habe diese Woche Buße getan über Epheser 5, Vers 18. Lesen wir mal zusammen, Epheser 5, Vers 18. Ich weiß, was ihr denkt. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ja, ich habe nicht über den ersten Satz Buße getan. Ja, ich habe kein Problem, mich zu betrinken. Ich habe eine ganz niedrige Toleranzschwelle für Alkohol und trinke deshalb nicht. Oder fast nicht. Sondern ich habe Buße getan über den zweiten Satz. Gesagt habe, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Hey, das ist eine Ansage. Ja? Das ist eine Ansage für dich. Du sollst dich vom Geist Gottes erfüllen lassen. Immer wieder. Ja? Das ist diese Zeitform im Griechischen, die sagt immer wieder. Ja? Du sollst immer wieder voll werden, erfüllt werden vom Heiligen Geist.
Und ich persönlich glaube, dass Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht irgendwie eine mentale Sache ist. Ja? Boris, ne? Ich habe ein mentales Problem. Ne? So, wer so in den 80ern unterwegs war wie ich, der weiß, was mental ist. Ich sehe schon, ihr wart nicht in den 80ern unterwegs. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas, was du körperlich erfahren kannst. Okay? Die Bibel sagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, nicht dein Hirn. Ja, oder was davon noch da ist. Naja, TikTok und so weiter, ich glaube, das hat irgendwas so mit Gehirnschrumpfung zu tun. So, ja, Ansage, ihr dürft sauer sein auf mich, ich kann mitleben. So, also. Es geht nicht darum, dass unser Hirn voll wird vom Heiligen Geist, sondern dass unser Körper, der Tempel des Heiligen Geistes, erfüllt wird von der Herrlichkeit des Herrn. Und das geht. Das ist möglich. Ja, und ich habe darüber Buße getan und habe gesagt, Herr, vergib mir, dass ich mich danach nicht ausstrecke, jeden Tag. Dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, Heiliger Geist, erfülle mich. Ja? Hey, wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt werden möchte, dann stehe ich auf, ja, und ich mache sprichwörtlich meine Hände auf. Ja? Ich lege mich dann so ins Bett. Ich öffne meine Hände. Ich sage, Heiliger Geist, du ströme mich jetzt. Erfülle mich. Erfülle mich. Ja? Und ich bin so primitiv, dass ich glaube, dass das passiert. Dass der Heilige Geist sprichwörtlich durch mich hindurch fließt und in mich kommt. Ich spüre das. Ich spüre, wie der Heilige Geist in mich hineinkommt. Ich spüre das. Nicht immer. Aber ich spüre das. Der Heilige Geist ist real. Intimität mit Gott ist real. Ich möchte dir etwas sagen über den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 11. So, wir sind eine charismatische Gemeinde. Okay? Ja? Charisma kommt von und bedeutet, also wir glauben an den Geist. Wir glauben daran, dass was die Theologen Glossolalie nennen, Sprachenrede, dass das heute real ist, dass man das erleben und erfahren kann. Wir glauben daran. Ja? Ich glaube daran. Römer 8, Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, hallo, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Okay? Ja, der Geist Gottes, er wohnt in mir. Ja? Nein? Der Geist Gottes, der in mir wohnt, ist der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der gleiche Geist, der in mir wohnt, ist derjenige, der beim Anfang der Schöpfung auf den Wassern schwebte. Wow! Ich kann das auch ohne Mikro machen, wenn euch das zu laut ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die göttliche Dreieinigkeit, und der Geist Gottes, er wohnt in mir. Epheser 3, Verse 18 und 19. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wieder einmal finden wir im Wort Gottes das Wort Fülle. Ja? Es geht um die ganze Fülle, eine ganze Füllung. Und wir mit der ganzen Fülle erfüllt werden. Okay? Das ist ein spezifisches Wort im Griechischen, das uns dort als Nomen begegnet und im Verb. Okay? Fülle und erfüllen. Du sollst erfüllt werden. Du kannst erfüllt werden. Möchtest du erfüllt werden? Hey, das passiert nicht automatisch. Es geht also darum, du kannst erfüllt sein, und wenn du erfüllt sein kannst, kannst du auch leer sein. Ich bete darum, dass er seine Liebe versteht. Und dass er auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ey, wie sieht denn dein Leben aus als Christ? Kriechst du auf dem Zahnfleisch und sehnst dich danach, endlich im Himmel anzukommen? Oder sagst du, nein, ich erfahre wirklich die Fülle des Lebens? So, dieser Geist Gottes, er will mich erfüllen. Matthäus 9, die Verse 14 bis 17. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten: Warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Jesus gab ihnen zur Antwort: Können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, dann werden sie fasten. Niemand pflegt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sondern sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss wird noch größer. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche, er gärt ja noch und die Schläuche würden platzen, der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Okay? Und wieder begegnet uns dieses Wort Fülle, ja, in diesem Text, in dem Wort das neue Stück. Also es geht darum, dass wenn der Heilige Geist uns füllt, dass echt was passiert, gefüllt wird, eingesetzt wird. Ja, und da sagt die Bibel, das passt nicht. Ja, geh mal zurück bitte auf 16. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück. Dieses Wort ist das gleiche Wort, was wir vorher gelesen haben im Griechischen mit füllen. Ja, es wird etwas aufgefüllt, es wird etwas draufgetan, es ist nicht irgend so ein mentales Ding, sondern es passiert etwas. Und dann wird dieses Stück, der Flicken, Er wird in der Metapher von Jesus ersetzt durch den neuen Wein. Und Jesus sagt, der neue Wein, den ihr bekommt, der muss in neue Weinschläuche. Ja, und ich habe von diesem neuen Wein, ich habe davon viel erlebt. Ja, ich habe gesehen, wie Leute echt besoffen waren in der Gegenwart des Herrn. Ja, das gesehen. Habt ihr es auch erlebt? Ja? Ey, das ist real. Das ist real, der neue Wein, er existiert. Willst du den? Oder ist es in unseren Gedanken gar nicht vorhanden? Ist uns das egal? Vielleicht interessiert uns das gar nicht, was Gott für uns hat. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, hast du Angst vor der übernatürlichen Gegenwart Gottes? Hast du Angst davor? Hast du Angst, was passiert, wenn Gott dir begegnet? Übernatürlich? Was passiert denn dann? Ja, ich habe Angst, dass ich dann anfange, bei Aldi an der Supermarktkasse zu sabbern oder zu zittern. Ja. Schon mal gehört von den Quäkern? Die Quäker waren so eine religiöse Gruppe, ne? Früher in den USA. Und ich habe mal gehört, der Name von den Quäker, er kommt von dem Wort Earthquake, Erdbeben. Ja? Weil die in ihren Versammlungen immer so gezittert haben unter der Gegenwart Gottes. Ja? Und wo die Gegenwart Gottes ist, da geschehen Manifestationen, aber die Manifestation ruft nicht die Gegenwart Gottes. Okay? Wenn alle Leute, die zittern würden, automatisch die Gegenwart Gottes hätten, wären alle Parkinson-Patienten gesegnet. Ja? Doofes Beispiel, das wirst du behalten. Doofe Beispiele behalten wir. Ja? Weil du zitterst, kommt nicht die Gegenwart Gottes, aber es kann sein, dass du anfängst zu zittern, wenn die Gegenwart Gottes kommt. Ich habe das gesehen. Ich habe noch ganz andere Dinge gesehen. Ja? Hast du Angst, dass Gott sich übernatürlich manifestieren könnte, weil das irgendwie bedrohlich für dich erscheint? Hey, das ist eine reale Frage. Was passiert denn, wenn Gott kommt? Was passiert denn, wenn Gott die Gabe der Prophetie ausgießt? Hä? Und der Pastor kommt und sagt, ich sage dir, du Sünder. Gott ist so nicht. Gott ist so nicht. Die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, Jesus hat alle anderen weggeschickt. Alle anderen waren weg. Es war keiner mehr da, vor dem sie sich schämen musste. Und dann hat Jesus ihre Würde wiederhergestellt und hat gesagt, ich vergebe dir. Und dann hat er gesagt, geh fort und sündige nicht mehr. Das hat er auch gesagt, okay? Aber da war keiner mehr. Die Gegenwart Gottes stellt uns nicht bloß. Die Gegenwart Gottes demütigt uns nicht. Wenn die Kraft Gottes über dich kommt, wird es kein Grund sein, für dich sich zu schämen. Weißt du, wie viel ich schon geheult habe in der Gegenwart Gottes? Weißt du, was mich das interessiert hat, was die anderen Leute um mich herum gedacht haben? Es war mir sowas von egal, weil das war so abgefahren. Es war das Großartigste, was ich in meinem Leben erlebt habe, die Gegenwart des Herrn. Es existiert. Ja? Also dieser Heilige Geist möchte uns erfüllen. 1. Korinther 14, 31 bis 33. Da sagt, ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Und das ist für mich in dieser ganzen Geschichte die abgefahrenste Sache von allen. Ja? Du darfst den Geist Gottes kontrollieren. Ja? Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Geist Gottes, der über den Wassern schwebte bei der Schöpfung dieser Welt, der Geist Gottes, er erfüllt dich und er sagt zu dir, ich gebe dir einen Knopf in die Hand, um mich anzuschalten und auszuschalten. Du dominierst den Heiligen Geist in deinem Leben. Das ist das, was das Wort sagt. Denn ein Gott ist ein Gott des Friedens. Die Gaben des Geistes, sie werden dich nicht in Bedrängnis bringen. Ja? Die Gabe des Geistes, sie werden dich nicht bloßstellen. Die Gaben des Geistes werden dich nicht zwingen, irgendetwas zu tun. Du entscheidest, ja oder nein. Diese Autorität hat Gott dir als Gläubigem gegeben. Ist das nicht der Hammer? Komm mal her, André. Das ist André. Okay, der ist hart im Nehmen. Hä? Guter Mann, hat Glatze wie ich. Ich entscheide, ob ich für ihn bete. Okay? Ey, ich kann in Sprachen beten. Wer von euch kann in Sprachen beten? Mach mir die Hand hoch. Brauchst du dich nicht für zu schämen. Okay. Wir beten in Sprachen. Ich mache damit nicht gerne Witze. Okay? Das ist für mich ein ganz intimer Moment, wo ich mit dem Herrn spreche. Und der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, fließt durch meinen Mund. Ist es nicht der Hammer? Ja? Und ich entscheide, ob ich beten will oder nicht. Das ist total crazy. Der Heilige Geist, er ordnet sich mir unter, ob ich beten will oder nicht. Ob ich in Sprachen bete oder nicht, dann macht er einfach mit. Ja? Das ist der Hammer. Ey, Gott ordnet sich deiner Zunge unter. Und sagt, wenn der will, dann bin ich dabei. Und wenn der nicht will, dann passiert nichts. Ja? Und ich entscheide in Abstimmung mit André, ob ich für den bete oder nicht. Ja? Dann kann ich ihm die Hände auflegen und beten. Und dann kann ich in Sprachen beten. Heiliger Geist, bitte dich darum, dass du über André kommst. Und wenn du jetzt kommst, Heiliger Geist, und alles in ihm tust, was du willst und nicht ich. Und jetzt kann ich anfangen, für den in Sprachen zu beten. Ja? Und wenn ich weiter bete, dann fällt er gleich um. Ja. Ja, ist so, der ist so. Ja? Und ich entscheide, ob ich für den bete oder nicht. Und ich entscheide in der Kraft des Heiligen Geistes, ob ich laut spreche oder leise. Das lässt der Heilige Geist mir alles zu. Ich kann ihn auch anschreien. Ich stehe da drauf, also persönlich. Ja, ich schreie Leute gerne an im Gebet. Find's gut. Gibt mir vielleicht persönlich Sicherheit. Aber gibt manche Menschen, wie bei uns in Deutschland, die brauchen den Heiligen Geist eher so vorsichtig, so ruhig. Und mit denen kann ich auch ganz normal beten. Sagen, Heiliger Geist, fließe durch andere hindurch. Harabasha, 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 Namaya. Und ich habe schon viele Leute gesehen, die fangen dann an, die Leute an voll zu wedeln im Heiligen Geist. Nein, komm, Heiliger Geist. Als ob die so lebendiges Wasser über dich drüber schmeißen. Wow. Ich kann ihn auch anschreien. Heiliger Geist gibt mir die Option. Das ist der Hammer. Ich kann ihn auch anpusten. Johannes 20, das ist die übernächste Bibelstelle. Die Verse 19 bis 22. Bleib mal hier, Bruder. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Ja, ich kann andere auch anhauchen. Und der Heilige Geist macht es wieder mit. Ja, fürchte dich nicht. Heiliger Geist, komme über André und fülle ihn mit deiner ganzen Fülle. André, ich segne dich mit der Fülle des Heiligen Geistes. Okay, das geht. Das habe ich mit ihm vorher nicht abgesprochen, dass er das machen soll, okay? Ich habe das erlebt in Deutschland, ja, 1992. Darf sich hinsetzen, Bruder. Brauchst diese Monate in Zehnten nicht zu geben. Ja. Hey, wir dürfen in der Gegenwart Gottes Spaß machen. Erweckung Azusa Street, die Wolke der Herrlichkeit des Herrn, manifestierte sich und die Kinder spielten in der Wolke verstecken. Das ist kein Witz, okay? Eine Wolke der Herrlichkeit Gottes manifestiert sich und die Kinder nutzten diese Wolke, um darin verstecken zu spielen, weil sie einfach weg waren. Das war echt eine Wolke da. Der Heilige Geist, er ordnet sich uns unter. 1992, im Harz, Teenager-Freizeit. Thomas hatte vorher zu viel Benny Hinn-Videos geguckt. Also nicht zu viel, aber ein paar. Ja. Ja, und dann sagst du, ja, Benny Hinn, das ist der Typ mit den affigen Haaren. Und dann sage ich, ja, der hat affige Haare, aber das ist doch nicht das Problem. Und Benny Hinn war der Typ, der die Leute anpustete und seine Jacke warf und die Leute fielen unter der Kraft des Geistes zu Boden. Und mir ist es total egal, ob da jemand die Jacke schmeißt oder nicht. Aber es ist mir nicht egal, ob Leute unter der Kraft des Herrn zu Boden gehen und den Herrn erleben. Das ist mir nicht egal. Und ich war dann auf der Teenager-Freizeit und wir hatten vorher in der Bibelschule Videos geguckt von Charles und Francis Hunter mit einer wunderbaren Synchronübersetzung, die so bescheuert ist. Und es ging um Heilung. Und ich betete für irgendjemanden auf der Teenager-Freizeit, das war außerhalb der, irgendwann nachmittags. Und dann nahm ich die Person, lieber André, komm. Ich nahm die Person Und ich betete für sie, und es ging um irgendein Nackenproblem. Und dann ging ich hin und betete und sagte, Heiliger Geist, komm jetzt über andere, über die Person. Und dann pustete ich versteckt die Person an, so nach unten. So, dass ihn das irgendwie am Bauch traf. Und dann, bumm, flog die Person um. Ich dachte, oh Mann, jetzt muss ich mit der Person sprechen. Ich sage, ey, komm mal wieder hoch. Dann nahm ich die Person wieder hoch. Ich sage, ich muss dir mal was erzählen. Ich habe ja gerade für dich gebetet und so, und du wolltest das auch und so weiter, aber ich habe dich so versteckt angepustet, dass der Heilige Geist über dich kommt. Dann darf ich das nochmal machen? Meine Person, ja, ja, klar. Dann habe ich wieder für die Person gebetet und gesagt, Heiliger Geist, komm über die Person XY und tu ihr einfach Gutes, erfülle du sie mit der Gegenwart des Vaters. Und dann wieder, boom, danke. Knallte die Person wieder auf den Boden. Und es fing an zu laufen. 92, ja. Da gab es noch keinen Claudio Fredson in Berlin, der kam erst Ende des Jahres. Ja? Da war Anaconda ja noch nicht in Brasilien, in Berlin. Ja? 92. Und dann lief es. Und die Teenies nahmen das auf. Und der eine Teenager stellte sich vor irgendeinen anderen und sagte einfach nur Halleluja. Boom! Lag die Person auf dem Boden. Und der gleiche Teenager fing an abends dämonisch zu manifestieren. Weil die Fülle Gottes so stark in sein Leben hineinkam, dass sich die dämonischen Kräfte nicht mehr verstecken konnten. Und er hat echt manifestiert. Ja? Habe ich noch nicht gesehen. Da haben wir mit ihm gebetet und Jesus hat ihn freigesetzt. Ich glaube, dass das ein großartiger Schritt in seinem Leben war. Und so war es dann auf der Teenager-Freizeit. Und die haben sich alle umgepustet und füreinander gebetet. Wir haben Beine rauswachsen lassen, wo zu kurze Beine waren. Das funktioniert in Deutschland. Ja? Wo Beine zu kurz waren, hat Gott Beine rauswachsen lassen. Ich selber hatte früher eine Absatzerhöhung. Ne? Musste deine Schuhe zum Schuhmacher geben, zu Waldemar, der macht dir da eine Einlage rein oder einen Absatz drunter und so weiter. Ich habe das nicht mehr. Die haben meine Beine nachgemessen. Hab das nicht mehr. Ja? Das nicht mehr. Als ich Prothese gekriegt habe im Knie, sind meine Beine nachgemessen worden. Die sind gleich lang, alles gut. Wäre doch aufgefallen, oder? Hey, Gott ist real. Gott ist real. Und er kommt, wie er sich das vorstellt und nicht so wie du. Ja? Der kommt einfach über uns und er gibt uns die Kontrolle. Matthäus, komm du mal eben bitte. Ich möchte, dass euch Matthäus erzählt, wie er vom Heiligen Geist getauft wurde. Blau bitte.
Hallo. Ja, wir haben, ich glaube, als ich 18, 8 Jahre alt war, in unserer Gemeinde echt einen Durchbruch von Gott erlebt, dass Gott wirklich gekommen ist und wir haben mehrere Gottesdienste, das sind stundenlang Gottesdienst gewesen und niemand wollte nach Hause gehen und das war wirklich so stark, Gott war wirklich da, hat wirklich sich bewegt. Und ich bin Sohn eines Pastors. Wir haben so ein pastorales Haus neben der Gemeinde gehabt. Und einmal in der Woche habe ich gedacht, ich war mit einem Freund vorbei, lass uns im Garten spielen. Und wir haben echt lange im Garten gespielt. Und dann plötzlich, ja, ich glaube, die Gemeinde ist geöffnet. Lass uns in das Gebäude reinkommen und da auch spielen zwischen den Stühlen und so. Wir haben auch ein bisschen so versteckt gespielt und hintereinander gerannt und so. Und in einem Moment, wir haben beide einander geguckt und gesagt, hey, lass uns einfach beten, wie wir üblich machen die Gemeinde hier. Ne? Lass uns spielen so. Wir haben fast wir beide so ein gekreist nicht, aber wir waren voreinander. So. Wir haben angefangen zu beten. Und plötzlich, als wir gemerkt haben, wir haben angefangen, andere Sprachen zu beten, dann waren wir beide auf dem Boden und haben angefangen zu weinen. Und nur wir beide, wir waren allein in das Gebäude, hat niemand für uns gebetet. Es ist einfach Gottes Gegenwart gekommen und hat uns behört. Das war wirklich super und ja, es hat mir wirklich geprägt. Ich war vielleicht so 10, 11 Jahre alt und war einfach Gott da. Ja.
Conta das bola de fogo que vocês jogaram no outro.
Não foi essa vez.
Não, é igual.
Conta. Ja, ein anderes Mal, wir waren in einer... Hallo, ja. Wir waren in einer Freizeit, fast wie eine Freizeit auch, wo wir viel gedient über Gottes Gegenwart. Wir haben uns auch in der ersten Gemeinde diese Wochenende mit Gott, war so einer davon. Und wir haben die ganze Wochenende richtig Gott gesucht und in den letzten Tagen, Gottes Gegenwart ist so stark gekommen über uns. Wir waren so vielleicht 80 Jungs. Waren nur Jungs in dieser Freizeit. Wir waren auch so richtig streng mit ein paar Regeln, dass man sollte nicht miteinander sprechen, war nur wirklich auf Gott fokussiert. Und in den letzten Tagen ist Gottes Gegenwart so stark über uns gekommen. Wir haben so Bälle, feurige Bälle im Dach gesehen, die ganze Zeit so. Alle haben gesehen, die Gruppe. Und dann angefangen, wir haben angefangen, okay, lass uns das nehmen und anfangen, ineinander zu werfen. Und wir haben wirklich Bälle so in Feuer gesehen. Wir haben das in Hand genommen, ineinander geworfen. Und das war, wenn das uns berührt hat, dann sind wir auf den Boden gefallen. Wir haben wirklich gespürt. Das war total verrückt. Aber ich kann das nicht hier erklären, wie das war. Aber ja, wir haben wirklich Gottes Gegenwart erlebt. Und das war in so einer Art und Weise, wir haben damit auch gespielt damals. Das war Gottes Freude und Freiheit war wirklich da, ja.
Erinnert ihr euch, als Gott dem Volk Israel mit seiner Herrlichkeit begegnete in der Wüste und ihnen Manna gab? Wir haben es gelesen letzte Woche, er sagte: Ich gebe euch als Zeichen der Herrlichkeit morgen früh etwas. Ja? Es war nicht abends die Wachteln, sondern morgens kam die Herrlichkeit Gottes. Und das Volk Israel sagte: Mann, hu, was ist das? Und wenn die Gegenwart Gottes kommt, wirst du oft sagen: Was ist das? Das habe ich aber so nicht erwartet. Was ist das? Ja, was ist das? Wir haben das damals echt, echt ausgereizt in der Bibelschule. Dann, ja, wir haben überlegt und probiert, wie man am besten die Kraft des Heiligen Geistes durch den Körper von irgendjemandem fließen lassen kann. Wir haben das echt ausprobiert. Wir hatten dazu die Freiheit. Wir haben für Leute gebetet, indem wir denen auf die Füße getreten sind. Haben einfach den Fuß da drauf getan und haben gesagt: Heiliger Geist. Und ich sagte: Der Heilige Geist, kam. Ja? Dann haben wir probiert, mal gucken, ob die stärker unter Strom kommen, wenn wir denen auf die Füße treten und an die Ohrläppchen anfassen. Ja? Warum nicht? Und Gott hat es alles gesegnet. Du brauchst keine Angst zu haben, in die Gegenwart des Herrn zu treten. Du brauchst keine Angst zu haben, voll des Heiligen Geistes zu werden. Ich habe schon viele Formen von den Manifestationen des Heiligen Geistes gesehen. Aber ich möchte dir sagen, es geht nie um denjenigen, der dient. Ja, es geht nie um denjenigen, der dient. Große Männer Gottes leben in aktivem Ehebruch und Gott benutzt sie, um andere Menschen zu heilen. Warum? Ja, warum macht Gott es? Weil es gar nicht um den geht, der da vorne steht. Es geht nicht um mich hier.
Sondern es geht um denjenigen, der da sitzt und der das Wunder braucht. Und Gott sagt, ich möchte meine Liebe und meine Barmherzigkeit dieser Person einfach zeigen. Und es geht nicht um den, der da betet, sondern es geht um den, der empfängt. Es geht nicht um die Manifestation an sich. Es geht nicht um das Wunder an sich. Jesus heilte 10 Aussätzige. Einer kam zurück. Einer. Um den ging es. Und nicht um die Heilung. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann wird daraus kein Theater. Ja, es ist schon spannend. Ehrlich. Das ist auch lustig. Ja, der eine fängt an zu lachen, der andere direkt daneben. Ich lag immer mit Freunden von mir auf dem Boden zusammen. Irgendwie haben wir uns da immer so getroffen. Und dann fingen die an zu heulen und ich musste da total drüber lachen. Ja, ich fing an zu lachen im Herrn und war alles gar kein Problem. Und ich verabschiedete mich von vielen Dingen aus meinem Herzen. Ich hustete Dinge weg, die keine Miete zahlen, die müssen raus. Jesus will uns freisetzen. Hä? Jesus heilte meinen inneren Menschen. Heiliger Geist gab mir Mut. Hä? Darum geht es. Es geht nicht um denjenigen, der für dich betet. Oh wow, wenn der das Sakko schmeißt, dann fallen die Leute im Geist. Das ist völlig uninteressant, ob der die Jacke schmeißt oder nicht. Das ist interessant, was die Leute erleben, die am Boden liegen. Das ist spannend. Und ich frage mich, was ist die Art und Weise, die wir als Deutsche das Wirken des Heiligen Geistes ertragen können? Manchmal denke ich persönlich, so ganz still und so ganz sanft und so ganz voller Friede und so ganz tief. Der Heilige Geist kommt mit der Liebe des Vaters in die tiefsten Ecken deiner Seele hineinfließt, dort, wo kein Mensch drankommt, dort, wo kein Seelsorger drankommt, dort, wo kein Psychiater drankommt, dort, wo kein Medikament Auswirkungen hat. Da ganz tief und einfach so. Du sitzt und er kommt und nichts passiert, aber er kommt. Wie darf der Heilige Geist dir begegnen? Hast du Angst vor ihm? Hast du Angst, dass die Gegenwart Gottes dich bloßstellen wird? Hast du Angst, dass die Gegenwart Gottes dich kränken wird? Brauchst du nicht zu haben. Die Liebe Gottes wird dich in Frieden hineinführen, den du nicht kennst oder nicht kanntest. Die letzte Stelle, die wir gelesen haben, Jesus, er kommt durch die Wand, okay? Die Jünger waren eingeschlossen, ja? Und Jesus, er kommt durch die Wand rein. Ja, steht da im Wort Gottes, oder? Okay. Also, du bist eingeschlossen in einem Raum, weil du Angst hast. Die hatten Angst vor den Leuten da draußen, deshalb haben die sich eingeschlossen. Und plötzlich kommt Jesus durch die Wand und er steht da. Und Jesus sagt zweimal, sagt er, Friede sei mit euch. Ja? Die Gegenwart Gottes, sie soll dich in Frieden hineinführen. Da, wo Gott ist, ist Frieden. Frieden für deine Seele. Frieden für deine Emotionen. Psalm 126, damit höre ich auf. sagt Folgendes: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmen sein. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Gott, er möchte dir so viel Frieden schenken. Er möchte dir mit so viel Liebe begegnen, dass du die menschliche Qualität freisetzen kannst, zu träumen. Ja, Gott träumt nicht. Gott träumt nicht. Gott sagt und es geschieht, der träumt nicht. Aber du darfst träumen. Also eine Qualität, die Gott in dich als Mensch hineingelegt hat. Und du sollst so begeistert sein von der Gegenwart Gottes, dass du anfängst zu träumen. Dass du davon anfängst zu träumen, was Gott tun kann hier auf Erden. Dass wir anfangen zu träumen, dass Gott unser Arzt ist, unser Heiler und wir wirklich durchbrechen können auf dem Gebiet von Heilung. Dass Jesus, der Sohn Gottes, tatsächlich für alle Menschen gestorben ist und auch dein Nachbar errettet werden kann, für den du schon die ganze Zeit betest oder auch nicht. Dass wir anfangen zu träumen, hey, dass Gemeinden in Wesel wachsen können, weil Gott Menschen zu sich zieht. Du anfängst davon zu träumen, dass deine nicht erretteten Verwandten den Herrn finden. Ja? Ich habe gehört von einer Frau, damals in der Vineyard Airport, wo eine starke Ausgießung des Heiligen Geistes stattfand, sie fing an, die ganze Zeit so zu machen im Gottesdienst unter der Kraft des Herrn. Ja, die hat die ganze Zeit rumgehackt. Und kein Mensch wusste, was die überhaupt macht. Aber 11 Leute aus ihrer Familie haben sich anschließend Jesus zugewandt. Und dann ist es mir persönlich völlig egal, ob die das so macht oder ob die so macht oder was die auch immer macht. Ja, der Heilige Geist, er macht Dinge und du sagst einfach, Mann, hu, was ist das? Was ist das? Was ist das, Heiliger Geist? Was ist das? Hast du schon mal von den Feuerbällen gehört, die Matthäus erzählt hat? Ist es nicht total durchgeknallt? Dann nimmst du Feuerbälle und schmeißt er auf jemanden und der fällt unter der Kraft des Geistes zu Boden. Mann, hu, was ist das? Wozu dient das? Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ich glaube, Matthäus und alle, die da waren, waren hochgradig ermutigt, dass Gott groß ist. Manu, er ist unser Gott, unser Manu-Gott. Was ist das? Und wir sollen träumen. Wir sollen träumen. Erlebe die übernatürliche Gegenwart Gottes, saug sie in dich auf. Mach mal die Hände auf und sag, Heiliger Geist, erfülle mich. Mach das mal, das haben wir gelesen, du sollst es tun und wir haben gesagt, was Gott uns sagt, ist gut. Ja? Hey, Heiliger Geist, erfülle mich. Ich möchte über etwas Buße tun. Dass wir zu wenig dafür gebetet haben, dass ihr voll des Heiligen Geistes werdet. Weil ich Angst habe, was passiert, wenn nichts passiert. Es tut mir leid. Was passiert, wenn der Pastor betet und nichts passiert? Was ist denn dann? Ha? Das ist nicht so einfach. Ich tue Buße darüber, Herr, es tut mir leid. Ich möchte, dass unsere Gemeinde voll des Heiligen Geistes wird. Wenn du voll des Heiligen Geistes werden möchtest, darfst du nach vorne kommen, wir beten für dich. Wenn du sagst, nein, möchte ich nicht, ist es auch okay. Hier braucht niemand zu Boden zu fallen, aber wir wollen das Wort Gottes umsetzen.